Möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag heute Morgen mit dem Thema Drohnenflug über alle Bücher der Bibel. Die Bibel ist ein Buch mit zwei Hauptteilen. Man sieht, ich fange ganz unten an. So wie man mit Leuten, die die Bibel noch nie geöffnet haben, sprechen muss, um ihnen zu erklären, wie man in dieses Buch reinkommt. Das hier ist mein hebräisches Altes Testament. Das Alte Testament besteht aus einer ganzen Sammlung von Büchern. In jeder deutschen Bibel kann man im Inhaltsverzeichnis sehen, 39 Bücher findet man da. Und was sich da durchzieht von 1. Mose an bis zum letzten Buch, ist die Verheißung. Einmal wird der Messias kommen, der Erlöser für Israel und alle Völker. Und das hier ist mein griechisches Neues Testament. Und das besteht als Sammlung aus 27 Büchern. Und was das Neue Testament wie ein roter Faden von Matthäus bis Offenbarung eben auszeichnet, ist, hier wird die Erfüllung gezeigt von der Verheißung im Alten Testament. Der Messias ist gekommen. Der Messias, der leidende Messias, Jesus, ist vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen. Und so sehen wir, das Alte Testament weist auf Jesus Christus hin und das Neue Testament in der Erfüllung auch. Aber es muss uns klar sein, Jesus Christus ist die Mitte der ganzen Bibel. Ohne den Messias kann man die Bibel gar nicht verstehen. Also von 1. Mose bis Offenbarung finden wir Jesus Christus. Sogar in Stellen, die man auf den ersten Blick gar nicht mit dem Messias in Verbindung bringen würde. Aber je mehr man in das Wort Gottes eindringt, desto deutlicher wird das, dass es beginnt bereits mit dem ersten Blatt der Bibel. Also die Bibel zeigt uns den ganzen Weg von der Schöpfung im Anfang, so beginnt das Alte Testament, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und führt uns bis in der Offenbarung Kapitel 21 zur neuen Schöpfung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt schauen wir uns das Alte Testament genauer an. Und zwar, wie die Bücher eingeteilt sind, nicht in der deutschen Übersetzung, sondern im hebräischen Grundtext. Das ist nämlich nicht ganz gleich und das ist kein Problem. In der deutschen Übersetzung hat man die Bücher ein bisschen anders angeordnet, und zwar mehr nach dem zeitlichen Ablauf. Aber das hebräische Alte Testament, das steht in beiden genau das Gleiche, aber das hebräische Alte Testament macht die Einteilung so, dass wir hier drei große Abteilungen haben. Die erste Abteilung, das Gesetz Mose. Und auf Hebräisch sagt man Torah, Gesetz. Übrigens, Torah kommt von der Wortwurzel Yara, das heißt ausstrecken, und zwar im Sinn von den Finger ausstrecken. Und darum hat Buber in seiner jüdischen Übersetzung sehr schön übersetzt Weisung. Für das Gesetz. Das Gesetz weist hin schon auf den kommenden Erlöser. Das sind also die fünf Bücher Mose. Und dann kommt ein nächster Teil, das sind die Propheten. Hebräisch Nevi'im. Dieser Strich nach dem I, Nevi'im, deutet den Knacklaut an. Nevi'im, merkt man, es knackt vor dem I. Das sind die Propheten und die werden aber aufgeteilt in die sogenannten vorderen Propheten und die hinteren Propheten. Die vorderen Propheten sind die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige. Aber das sind doch historische Bücher, das sind doch keine prophetischen Bücher. Ja, sind historische Bücher, aber geschrieben von Propheten. Nachdem Mose mit den fünf Büchern Mose gewissermaßen die Grundlage für die Bibel gelegt hat, und zwar bestätigt durch Zeichen und Wunder, wie man es in der ganzen Menschheitsgeschichte bis dahin nie gesehen hat. Vor Mose, von der Schöpfung über Sintflut und bis schließlich zum Auszug der Israeliten aus Ägypten, finden wir in der Bibel keinen Menschen, der Zeichen und Wunder tut. Das ist vielleicht ein Schock für manche, die gedacht haben, Gott ist doch immer der Gleiche und er handelt immer gleich. Nein. Aber dann eine solche Konzentration von Zeichen und Wundern in Ägypten und dann 40 Jahre in der Wüste, um zu bestätigen, die Tora ist von Gott. Und darum war eben die Tora die, kann man sagen, die Richtlinie für alle weiteren Bücher. Wenn ein Prophet nach Mose aufstand, und das war zunächst mal Josua, und dann zum Beispiel Samuel, der das Buch der Richter geschrieben hat, und auch ein Teil von Samuel. Ja, diese Propheten wurden getestet daran, keine einzige Voraussage durfte fehlgehen. Eine falsche Prophetie, und es war klar, es ist ein falscher Prophet. Wenn man diesen Prophetentest heute anwenden würde, das gäbe eine Katastrophe. Aber eben nur einfach, um zu sehen, was der Unterschied ist, damals und heute, wo es so viele falsche Propheten gibt, wie der Herr Jesus angekündigt hat für die Endzeit in Matthäus 24, 24 und auch schon in Vers 11. Ja, und so war also Josua getestet in all seinen Voraussagungen, die er gemacht hatte im Lauf seines Lebens, und der Inhalt musste mit der Lehre der fünf Bücher Mose übereinstimmen. Sonst wäre er nicht akzeptiert gewesen, auch wenn er richtige Dinge vorausgesagt hätte. Nicht wahr? In 5. Mose 13 wird ein Beispiel gegeben von einem falschen Propheten, der etwas voraussagt, ein Zeichen, und das trifft ein. Ja, das ist noch nicht der Beweis, dass er ein echter Prophet ist von Gott. Aber es muss dann auch von der Lehre her übereinstimmen. Und darum haben wir also mit den Büchern Josua, Richter, Samuel und Könige, haben wir die vorderen Propheten und dann die hinteren Propheten. Das sind die Bücher, die wir allgemein als Prophetenbücher bezeichnen. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten. Ich habe hier noch in Klammer gesetzt Daniel. Und das ist eben noch ein Punkt. Im Judentum hat man offensichtlich, aber nach Christus, Daniel aus den Propheten herausgenommen und verschoben in den hinteren dritten Teil, der im Judentum sehr wenig gelesen wird, leider. Und zwar weil Daniel den genauen Zeitpunkt des Kommens des Messias angekündigt hat, in den Jahrwochen in Daniel 9. Man kann das nachrechnen, man kommt effektiv auf das Jahr 32, als Jesus Christus als Fürst nach Jerusalem einritt. Und diese Prophetie ist der absolute Hammer. Um zu beweisen, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Und einer der größten Rabbiner im Mittelalter, und das ist bis heute, kann man sagen, die größte Autorität, das war Rabbi Moshe ben Maimon. Und man sagt auch Moses Maimonides. Der hat in einem Brief an die Gemeinde in Jemen im Mittelalter geschrieben, die hatten ein Problem mit einem falschen Propheten, und dann hat er gesagt, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt, aber sie ist uns verborgen. Wir verstehen das nicht. Und darum soll man auch nicht nachrechnen, diese Zahlen in Daniel, Weil man damit ein Ärgernis bereiten würde, sodass die einfachen Leute zu Fall kommen, wenn sie sehen, dass die Zeiten in Daniel abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und darum, Daniel war natürlich für die Evangelisation unter Juden. Das war wirklich der Hammer. Und so wurde das offensichtlich in den dritten Teil getan, damit man im Judentum möglichst nicht sich mit Daniel beschäftigt. Und es ist eben so, der Herr Jesus spricht ja in Matthäus 24, 15 über den Gräuel der Verwüstung, der vorausgesagt worden ist von Daniel, dem Propheten. Und das macht klar, dass er eben unter die Propheten gerechnet wurde. Und auch in Qumran, in den Höhlen von Qumran am Toten Meer, kann man das zeigen in einer außerbiblischen Schrift, da wird über Daniel, den Propheten, gesprochen. Ja. Und so muss man also Daniel hier einfügen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und die 12 kleinen Propheten. Und dann kommen die Schriften, oder man nannte sie auch die Psalmen, weil das Buch der Psalmen am Anfang dieser letzten Abteilung steht. Die Schriften, hebräisch Ketuvim. Und das sind folgende Bücher: Psalmen, Hiob, Sprüche, Rut, Hohelied, Prediger, Klagelieder, Esther. Und jetzt habe ich Daniel in Klammern gesetzt. Der ist also in meiner hebräischen Bibel dort angeordnet, aber sollte eigentlich wieder zurück an den Platz nach Hesekiel. Und dann Esra, Nehemia war eine Schriftrolle und dann Chroniker. Ich sage nicht erste, zweite Chroniker, denn das war ursprünglich auch eine Rolle. Man hat das später aufgeteilt und darum haben wir das in der deutschen Bibel, erste, zweite Chroniker. Das ist kein Problem. Man muss es nur einfach wissen, dass das wirklich zu sehen ist als ein Buch, eine Einheit bildet. Und das Gleiche, das habe ich noch nicht gesagt, bei den vorderen Propheten, Josua, Richter, Samuel. Also nicht erste, zweite Samuel, sondern einfach Samuel. Man hat das auch später aufgeteilt, zum Beispiel in der ältesten griechischen Übersetzung, in der Septuaginta ist das aufgeteilt worden. Ja, aber ursprünglich im Hebräischen ein Buch, Samuel, und Könige auch, nicht erste, zweite Könige, sondern Könige. Gut, und da haben wir also Esra, Nehemia am Schluss der Schriften und schließlich Chroniker. Interessant ist Folgendes in Lukas 24, da geht der Herr Jesus mit zwei Jüngern, wenn ich sage Jüngern, es gibt Hinweise, dass wir das verstehen können, dass es ein Jünger und eine Jüngerin war. Ein Ehepaar, das nach Hause ging, die wohnten auch zusammen in Emmaus. Ja? Und die sind ganz enttäuscht nach der Kreuzigung und dann kommt der Herr Jesus, geht mit ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und er erzählt ihnen aus dem ganzen Alten Testament, so steht das in Lukas 24, 27, schlage auf. Er sagt schon in Vers 26, musste nicht der Christus, das ist griechisch für der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Da haben wir genau diese drei Teile. Er beginnt mit Mose, dann mit den Propheten und dann geht er weiter und erklärt in allen Büchern, die zu den Schriften gehören, das, was ihn betraf. Das heißt, in allen Büchern findet man den Messias und hat ihnen das auch erklärt. Ach, diesen Spaziergang. Von der Distanz her, Emmaus liegt da, wo heute Mozar liegt, so ein Vorort von Jerusalem. Man fährt da vorbei, wenn man vom Flughafen Ben-Gurion rauffährt nach Jerusalem. Also der Weg von Jerusalem nach Mozar, das ist ungefähr 2,5 Stunden und entspricht auch den Distanzangaben in Lukas 24, die angegeben sind. Dieser Spaziergang, 2,5 Stunden mit dem Herrn Jesus durch das ganze Alte Testament. Oh. Ja, wir sind nicht dabei gewesen, jetzt müssen wir halt selber studieren mit der Hilfe des Herrn. Und da können wir diese Erfahrung auch machen. Und die Jünger sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete auf dem Weg. Und er sagt nicht, es heißt nicht nur, dass er die Schriften geöffnet hat, sondern es heißt auch, dass er ihnen das Verständnis geöffnet hat, um die Schriften zu verstehen. Und das Wort Nous meint Verständnis, also die Fähigkeit zu begreifen, aber auch Verstand. Unser Verstand kann zu sein. Und dann verstehen wir die Bibel nicht. Und der Herr Jesus muss nicht nur die Schriften öffnen, sondern auch den Verstand. Das sind zwei verschiedene Schlösser. Und wenn die beide offen sind, dann kommt diese Freude an der Bibel. Ja, und so hat er das alles erklärt. Und übrigens, hier habe ich noch angegeben, 27,44, der Herr erscheint als Auferstandener später den 11 Aposteln. Und dort lesen wir, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis oder den Verstand, die Schriften zu verstehen. Also haben wir auch diese drei Teile. Und der dritte Teil, übrigens, wie man das auch in den Qumran-Schriften findet, genannt Psalmen. Ja? Ja, so haben wir diese drei Teile. Und im Judentum, wenn man mit Juden spricht, über das Alte Testament, dann empfinden sie oft den Ausdruck Altes Testament als abwertend. Das tönt ja so, wie wenn das vorbei wäre und keinen Wert mehr hätte. Und im Judentum sagt man eben einfach Tanach. Und zwar schreibt man eben ein TH für Torah, Tanach, das N für Neviim und dann ein K für Ketuvim. Und das macht man oft im Judentum, macht neue Wörter aus Anfangsbuchstaben, also T, N, K, und dann setzt man einfach AA ein, als Vokale. Die schreibt man ja im Hebräischen nicht. Und dann gibt es eben Tanach. Warum nicht Tanak? Ganz einfach, wenn man Hebräisch lernt, muss man wissen, dass gewisse Buchstaben, wenn ein Vokal vorausgeht, die werden die weich. Aus K wird Ch und aus B wird W. Also, damit man einfach versteht, man sagt nicht Tanak, sondern Tanach. Das heißt Torah, Gesetz, Neviim, Propheten, Schriften, Ketuvim. Und was man auch noch machen kann, wenn man mit Juden spricht, dann kann man einfach sagen Hamikra. Hamikra, das ist das Wort für Bibel. Das heißt das Gelesene. Oder das was man lesen muss. Und Hamikra ist dann nicht klar, ob man spricht vom Alten Testament oder vom Neuen. Man kann dann eben durch diese Offenheit, kann man einfach sagen über die Bibel. Hamikra. Ja, aber Altes Testament ist schon richtig. Der Apostel Paulus als Jude, ein Schüler, ein ehemaliger Schüler von Rabbi Gamliel, einer der größten Rabbiner im Judentum vor 2000 Jahren, ist auch ganz wichtig im Talmud. Ja, er sagt in 2. Korinther 3, wenn es geht um das Lesen des Alten Testaments als nicht bekehrter Jude. 2. Korinther 3, Vers 14. Aber ihr Sinn, das ist also das Denken von Juden, die nicht bekehrt sind. aber ihr Sinn ist verhärtet worden oder verblendet worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes, das ist Altes Testament, Testament heißt ja Bund, lateinisch, beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus, also im Messias, weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn irgend Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es, Israel, aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Also, das ist das Problem, Lesen mit einer Decke auf der Schrift. Dann ist die Schrift nicht geöffnet und der Verstand ist verhärtet worden, haben wir gesehen. Dann versteht das nicht und sieht auch nicht die Mitte der Bibel, der Messias, Jesus. Ja, aber damit will ich nur sagen, für den ersten Teil der Bibel finden wir neutestamentlich ganz klar den Ausdruck Altes Testament, weil eben in 2. Mose 19 Gott den Bund mit Israel geschlossen hat und ihnen die Gebote der Tora gegeben hat. Und in Jeremia 31,31 wird aber angekündigt, dass Gott einmal mit Israel einen neuen Bund schließen wird. Das Alte Testament spricht über ein neues Testament, einen neuen Bund. Und so hat das Alte Testament selber den alten Bund alt gemacht, weil er eben dazu gegeben war, nicht, dass die Menschen errettet werden. Durch das Gesetz kann man nicht gerettet werden, sondern es ist ein Spiegel, der uns zeigt, ich bin verloren, ich brauche den Retter. Jawohl. Und dann sieht man, der Retter hat sein Blut gegeben als Grundlage für den neuen Bund, den Gott nach Jeremia 31 mit dem zwölfstämmigen Volk Israel in der Zukunft offiziell schließen wird, am Anfang des messianischen Reiches, des tausendjährigen Reiches. Aber der Bund ist schon grundgelegt durch das vergossene Blut des Messias am Kreuz. Also, es ist absolut alttestamentlich zu sprechen über ein altes Testament, einen alten Bund und über einen neuen Bund. Und jetzt noch etwas. Wir sehen, die fünf Bücher Mose bestehen aus fünf Büchern. Das ist mal klar. Dann, die Neviim bestehen eben nicht aus 19 Büchern, sondern aus 20, weil wir das Buch Daniel drin haben. Die Schriften bestehen nicht aus 9 Büchern, sondern aus 10, weil wir Daniel wieder zurückversetzt haben. Und jetzt sieht man diese krummen Zahlen. 5, 19, 11 werden zurechtgerückt. 5, dann 20, 4 mal 5 und 10, 2 mal 5. Und alle Bücher wurden eben immer an den 5 Büchern Mose gemessen, um als inspirierte prophetische Schriften anerkannt zu werden. Ja, und so sehen wir also da eine Struktur drin. Aber die Struktur geht noch weiter. Denn die Bibel ist ein Buch nicht nur mit 3 Teilen, Gesetz, Propheten, Schriften, sondern mit 7 Teilen. Und zwar im Neuen Testament haben wir als einen Teil für sich die 4 Evangelien, dann die Apostelgeschichte, ein Teil für sich, die Briefe, die 21 Briefe und der letzte Teil, die Offenbarung. Wie kommt man darauf? Nun, der Messias selbst, der Herr Jesus, hat in den Abschiedsreden in Johannes 14 bis 17, an dem Vorabend der Kreuzigung im Kreis der Jünger, gesprochen über das Kommen des Heiligen Geistes. Und er sagt, ich gebe einfach die Stellen an, für die aufschreiben. Das heißt, auf dem Blatt habe ich es ja hingeschrieben, nur auf der Beamerfolie nicht. Johannes 14, 26, da sagt der Herr Jesus: Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist hat die Schreiber der Evangelien und überhaupt die Zeugen Jesu, die befragt wurden zu den Ereignissen durch Lukas und durch Markus, hat er sie erinnert an alle Details, so dass gewissermaßen die Evangelien entstehen konnten durch diese ganz spezielle Erinnerung an die Dinge. Die Menschen damals hatten im Allgemeinen ein viel besseres Gedächtnis als der Schnitt bei uns. Das ist nicht einfach so, weil das Gehirn besser war, sondern weil die das geübt haben. Bei uns hat man schon sehr früh in der Schule gelernt, auswendig lernen, das ist dann einfach ein bisschen schräg. Das sind die, die nicht selber kombinieren können. So bin ich aufgewachsen im Gymnasium. Und dabei ist ein gutes Gedächtnis so ein Geschenk, dass man die Dinge sich merken kann, auch Jahreszahlen sich merken kann, und dann kann man kombinieren. Ja, natürlich, aber wenn man nichts zu kombinieren hat, weil einfach das Gedächtnis nicht genügend geschult ist, dann kommt man auch nicht zu diesen Kombinationen. Und die hatten eben damals im Judentum sehr viel Wert darauf gelegt, auf das Auswendiglernen der Heiligen Schrift. Und auch Auswendiglernen der Erklärungen, die man bekommen hat. Und so haben die Jünger ganz stark memorisiert, was der Herr Jesus erzählt hat. Und natürlich, man hat damals auch so eine Art Laptops benutzt, auch so zum Aufklappen, aber das waren dann Wachstafeln. Und hat in einer Schnellschrift hat man eben Notizen gemacht. So können wir also davon ausgehen, dass auch die Jünger solche Notizen gemacht haben. Aber dann kommt das Wunder dazu, der Heilige Geist kann das Gedächtnis des Menschen aktivieren. Und so entstanden die Evangelien, die Erinnerung. Und dann heißt es aber in Johannes 15, 26, wenn der Heilige Geist kommen wird, dann wird er Zeugnis ablegen von dem Herrn Jesus. Und auch ihr werdet Zeugen. Und dieses Zeugnis hat sich niedergeschlagen, ganz speziell in der Inspiration der Apostelgeschichte, die eben die Geschichte der ersten 30 Jahre Christentum beschreiben. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ab der Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, haben wir dieses Zeugnis. Und dann heißt es in Johannes 16, Vers 12, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Und gerade in den Briefen der neutestamentlichen Apostel und Propheten, da finden wir die Lehre der Apostel und man kann sagen die Wahrheit. Und da finden wir auch die Geheimnisse, nämlich diese Offenbarungen Gottes, die im Alten Testament verborgen waren. Verborgen in Gott, sagt Epheser 3. Und erst durch das Kommen des Heiligen Geistes wurden die vollständig mitgeteilt. Und das findet man ganz speziell in den 21, also 3x7, Briefen. Und gerade in den gleichen Versen, Johannes 16, 12 bis 13, sagt der Herr Jesus, und das Kommende wird er euch verkündigen. Und das hat sich in besonderer Weise niedergeschlagen in der Inspiration des letzten Buches der Bibel, das auch das einzige vollständig prophetische Buch ist im Neuen Testament und das alle prophetischen Bücher des Alten Testaments abrundet, indem eben auch das Geheimnis Gottes, das in den Briefen offenbart worden ist, mit einschließt. Und dann steht auf dem letzten Blatt, wer jetzt noch etwas hier hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Um klar zu machen, jetzt ist das Wort Gottes abgeschlossen. Und auch schon Judas hat geschrieben, dass wir für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Judas, Vers 4. Also diese Offenbarung wurde uns ein für allemal gegeben. Kommt nichts mehr dazu, aber dafür müssen wir hinstehen und kämpfen. Und jetzt sehen wir, das gibt 3 plus 4 Teile, 7 Teile, und das ist die Zahl der Vollkommenheit und zeigt, wie abgeschlossen die Bibel ist. Und jetzt gehen wir so Buch für Buch durch. Und ich habe mir so vorgestellt, wir brauchen wahrscheinlich 3-mal um durch alle Bücher hindurchzukommen. Jetzt heute habe ich vorgesehen, mit diesem Skript, so Gott will, bis zum Buch Esther zu kommen. Und dann nächstes Mal aus den Schriften, die bisher dann noch nicht behandelt worden sind. Und dann ein drittes Mal alle Bücher des Neuen Testaments. Und das klappt wirklich, das bringen wir einmal durch in der Übersicht. Ja, wir haben die Zukunft nicht in der Hand, darum sage ich immer ein bisschen wahrscheinlich, vielleicht, möglich, ziemlich sicher. Ja, das mussten wir mit unseren Kindern auch so einführen. Wir haben gesagt, wir gehen dann dorthin. Und dann kam ich das dazwischen. Dann haben sie gesagt, ihr habt gelogen. Ja, aber wir konnten ja nicht vorsehen, dass dann etwas dazwischen kam. Und wir haben bei dem Versprechen nicht gesagt, ja, wir machen das auch, wenn was dazwischen kommt. Und der Gedanke war sowieso klar nach Jakobus 4, so der Herr will und wir leben. Ja, die Bedingung von Jakobus. Aber das muss man ja nicht jedes Mal sagen. Und dann haben wir halt begonnen zu sagen, ja, wir gehen dorthin, vielleicht. Ja, möglicherweise. Das war für sie weniger angenehm. Ja, man hat als Kind Liebe, man sagt doch, wir gehen dorthin und wir wollen auch dorthin, wenn wirklich nichts dazwischen kommt. Und der Apostel Paulus hat dasselbe erlebt in 2. Korinther 1. Er hatte gesagt, ich komme nach Korinth und dann kam etwas dazwischen. Und dann haben sie gesagt, Paulus, mal sagst du so, mal so. Und dann erklärt er, nein, das ist so, wenn der Herr es eben verhindert, dann kann ich nicht kommen. Aber eins könnt ihr wissen, meine Verkündigung war bei euch nicht Ja und Nein, sondern Ja und Amen in Christus. Aber wenn er sagt, ich komme, und dann kommt etwas dazwischen und die Sache sieht ganz anders aus, dann muss man das nochmals bedenken können. Und das ist wichtig, so eine Zusage in dem Sinn ist kein Gelübde. Und darum sagt das Neue Testament, wir sollen auch gar nicht schwören. Weil Schwören eigentlich eine Selbstüberschätzung ist, als hätten wir die Zukunft in der Hand. Und wir gehen von einem Tag zum anderen, wir wissen nichts, ob es wirklich so sein kann. Ja, der Herr könnte uns jederzeit wegnehmen. Und dann war es der letzte Tag. So, jetzt gehen wir zum ersten Buch Mose. In der deutschen Übersetzung heißt das erste Mose und das nächste zweite Mose. Das ist nicht sehr fantasievoll. Aber so steht das auch nicht in der hebräischen Bibel, sondern man hat in der hebräischen Bibel immer ein Wort genommen aus dem ersten Satz des jeweiligen Buches. Und das erste Buch Mose beginnt so: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Bereshit, das ist ein Wort, das auf Deutsch zwei Wörter gibt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und so sagt man einfach das Buch Bereshit. Also wenn ich in Israel predigen muss und dann sage ich, jetzt sollen Sie aufschlagen, 1. Mose 1, dann sage ich, Nikra b'sefer Bereshit, lasst uns lesen im Buch Bereshit. Und dann wissen die alle, das erste Buch Mose. Und das ist so wunderbar, weil dieser Titel erklärt gleich, was der Sinn dieses Buches ist. Ich habe auf dem Skript hingeschrieben, das erste Buch Mose beschreibt die Zeit von der Schöpfung bis zu Israels Aufenthalt in Ägypten, im letzten Kapitel. Dieses Buch ist das Buch der Anfänge und Ursprünge. Es erklärt uns nämlich, woher kommt das Universum, der Himmel und die Erde als Planet. Dann weiter auch, woher kommen die Pflanzen, die Tiere, woher kommt der Mensch und woher kommen eigentlich diese biologischen Geschlechter, Mann, Frau? Ja, das wissen viele in unserer Gesellschaft nicht mehr, aber in der Bibel steht das. Gott schuf den Menschen, männlich und weiblich schuf er sie. Und da steht nicht Mann und Frau, sondern Es steht wirklich Sachar, männlich, und Nekeva, weiblich. Ja, und zu sehen, Gott hat als Schöpfer diese zwei biologischen Geschlechter eingerichtet und dann auch den ersten Mann und die erste Frau zusammengefügt zu einer Ehe, zu einer Ein-Ehe von einem Mann und einer Frau. Also, das erste Buch Mose zeigt uns, woher kommt die Ein-Ehe? Woher kommt die Ehe? Woher die Ein-Ehe? Und dann wird auch weiter erklärt, woher kommt die Familie? Und im Zusammenhang mit dem Sündenfall wird uns erklärt, woher kommt Sünde, das Böse in dieser Welt. Eine Natur, eine Schöpfung, die uns ständig neu staunen lässt, aber das Böse in dieser Welt. Wie ein Widerspruch. Woher kommt das, dass die Welt so widersprüchlich ist? Das wird uns hier erklärt. Und auch, woher kommt der Tod? Warum sterben wir? Und können das den Tod nicht verhindern? Das wird hier erklärt. Woher kommen Leiden? Und auch die Frage, woher kommen die Völker der Welt? Übrigens, diese Frage, woher kommen die Völker, woher kommen diese Stämme, das hat in Griechenland die Entstehung der griechischen Philosophie ausgelöst. Das war das Komische für die Griechen. Warum gibt es diese Barbaren? Die sprechen auch so komisch. Darum haben sie ja gesagt, das sind Barbaroi. Mehrzahl von Barbaros. Barbaren. Aber woher kommt das? Und das hat dazu geführt, dass man begonnen hat, systematisch zu philosophieren. Aber sie haben es nicht herausgefunden. Man braucht die Bibel, die uns erklärt, woher kommt das? Und dass alle nur eine Familie sind. Woher kommen diese verschiedenen Sprachen? Das war auch so komisch, eben, dass die Barbaren so komisch sprechen und wir so verständlich, ja? Also aus der Sicht der Griechen und dann auch der Römer, die ihre Kultur übernommen haben. Ja, aber das wird uns hier alles erklärt im Zusammenhang mit Sintflut und danach Turmbau und Sprachenverwirrung in Babel. Und weiter, woher kommt das Volk Israel? Dass es ein auserwähltes Volk gibt in dieser Welt, mit einer ganz einzigartigen Geschichte, bis heute. Und die ganze Welt muss sich bis heute ständig mit Israel beschäftigen. Wenn sie sich mit den Nachrichten beschäftigen, dann müssen sie sich mit Israel beschäftigen. Sie werden gezwungen, mit einem ganz kleinen Volk. Aber woher kommt denn dieses Volk? Das wird uns alles im ersten Buch Mose erklärt. Ich habe ja immer wieder mal dieses Beispiel gebracht von den ersten Missionaren, die rüber sind auf die britische Insel und die waren da zusammen in einem Raum. Abends, es war dunkel draußen, die Fackeln brannten im Raum, die Fenster waren offen, da kam ein Vogel rein, machte da seine Kreise und dann haben diese Barbaren gefragt, wir sind wie dieser Vogel. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen. Denn der Vogel ging durchs andere Fenster wieder raus. Wenn ihr uns sagen könnt, woher wir kommen und wohin wir gehen, wollen wir Christen werden. Und dann haben sie es ihnen erklärt, was ja hier in der Bibel steht. Woher wir kommen, 1. Mose, und wohin wir gehen, Offenbarung, das letzte Buch. Ja, und dann noch eins drauf. Ich war Gott, stellt ja in 1. Mose 16 Hagar, die aus prekären familiären Problemen Hals über Kopf geflohen war in die Wüste, die Frage, Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Das ist eigentlich diese grundlegende Frage. Und die allererste Frage, die Gott stellt nach dem Sündenfall, das ist auf Hebräisch viel schöner, ist ein Wort. Ayeka, wo bist du? Ja? Ein Wort, das sagt man auf Hebräisch, modern Hebräisch nicht mehr so, aber modern Hebräisch, Althebräisch kann man das so sagen, ein Wort. Ayeka, wo bist du? Mal ging unser ältester Sohn irgendwo am Flughafen unter in Tel Aviv und ich habe ihn gefragt, Ayeka! Und die Leute haben schon komisch geschaut. Ja, das ist diese Frage, wo bist du? Und das muss man sich eben fragen. Als Sünder wurde Adam so gefragt, wo bist du? Ja, wo stehe ich? Und wenn er sagen kann, ja, ich bin, Herr, in Rebellion gegen dich davongelaufen. Und jetzt habe ich dieses Elend angerichtet. Und danach wird auch der Erlöser eingeführt in 1. Mose 3, Vers 15 und angekündigt. Ja, also das erste Buch Mose zeigt uns, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und ganz interessant, in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1 und 2, da sehen wir in Kapitel 2, Vers 7, wie Gott Adam erschafft. Und dann in diesen vorgeformten Körper aus den Materialien des Erdbodens, nicht wahr? Aus diesen chemischen Stoffen, die in der Erde sind, bestehen wir. Hat er den Odem des Lebens eingehaucht. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Aber wie endet das erste Buch Mose? Schlagen wir es auf. Ganz zum Schluss, wie endet das erste Buch Mose? Es geht um Josef, 50, 26. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Es endet mit einer Leiche in der Enge eines ägyptischen Sarges, in der Fremde in Ägypten. Und das zeigt uns eben in diesem Buch, es beginnt in der Weite des Gartens Eden, in Gemeinschaft mit Gott. Gott wandelte dort im Garten und hatte Gemeinschaft mit den Menschen. In der Heimat, in Gemeinschaft mit Gott und das Ende eben eine Leiche in der Enge eines Sarges in der Fremde in Ägypten, im Land der Götzendiener. Wie kommt das von da nach da? 1. Mose 3 ist der große Wendepunkt, der Sündenfall. Weil der Mensch sich, der Mann, bewusst gegen Gott aufgelehnt hat und bewusst den Bund mit Gott gebrochen hat. Und seine Frau wurde verführt. Sie hat es in der Verblendung getan, eher bewusst, das war noch schlimmer. Das ist das Elend, der Sündenfall. Nun, wir gehen zum zweiten Buch Mose. Und da werden ja gleich die 12 Namen aufgeführt, der 12 Söhne von Jakob, den Stammesvätern der 12 Stämme Israels. Und weil eben in diesem ersten Satz das Wort Schmott vorkommt, Namen. Dies sind die Namen. Und dies sind die Namen. Schmott, ist das der Name für das zweite Buch Mose? Das zweite Buch Mose beschreibt die Sklaverei Israels in Ägypten. Kapitel 1. Und dann in den folgenden Kapiteln seine Befreiung durch das Blut des Passahlammes. Und diese Befreiung führte zum Auszug aus Ägypten. Am Sinai, Kapitel 19, schloss Gott mit Israel einen Bund. Israel wurde als Gottes Volk anerkannt und bekam das Gesetz, verbunden mit ausführlichen Anweisungen zum Bau der Stiftshütte, die dann beschrieben wird ab 2. Mose 25 bis zum Schluss, Kapitel 40. Gott wollte inmitten seines Volkes wohnen, in der Stiftshütte, inmitten des Volkes, des erlösten Volkes. Also, dieses Buch zeigt uns, das entfremdete Volk in Ägypten durfte ganz wörtlich nach Hause zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott. Ist das nicht schön? Von 2. Mose 1, in der Fremde, in der Enge der Sklaverei von Ägypten. Es beginnt also genau da, wo das erste Buch Mose endet. Mit dem Verhängnis des Todes. Alle Jungs sollten als kleine Babys in den Nil geworfen werden, um sie zu töten. Und da werden sie herausgeführt und sie kommen nach Hause. Und das Schöne ist, das letzte Kapitel, die Stiftshütte ist vollendet und dann kommt diese Wolkensäule, Nachtsfeuersäule, die Schechina. Die wird dort genannt, die Herrlichkeit des Herrn, und erfüllt das Haus. Jetzt sehen wir, erst das erste und zweite Buch Mose gehören zusammen. Das erste beginnt mit der Herrlichkeit Gottes. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und Psalm 19,1 sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung seiner Hände Werk. Ja, also 1. Mose 1 beginnt mit der Herrlichkeit Gottes und endet mit dem Verhängnis des Todes in der Fremde. Das zweite Buch Mose beginnt mit dem Verhängnis des Todes in der Enge der Sklaverei in der Fremde in Ägypten und endet damit, dass die Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllt und Israel da wirklich nach Hause kommt. Also wir sehen da einen ganz klaren Plan in dieser Abteilung und Zusammensetzung der Bücher. Und der Wendepunkt hier ist 2. Mose 12, das Blut des Passahopfers. Schon im ersten Buch Mose werden Opfer erwähnt, aber nie wird im Zusammenhang mit Opfern das Blut der Opfer erwähnt. Aber in 2. Mose 12, ganz ausgeprägt, und Gott sagt, das Blut des Passahlammes sollte an die Türpfosten, an den Sturz gestrichen werden. Und sehe ich das Blut, so werde ich schonend an euch vorübergehen. Also, das ist der Kontrast zu 1. Mose 3. Tod, Krankheit, Leiden, Elend kam durch den Sündenfall. Und 2. Mose 12, Befreiung, Erlösung, Nachhauseführung kam durch das Blut des Lammes, ein Hinweis auf das Opfer des Herrn Jesus. Kapitel 1 zeigt uns, wovon Israel erlöst wurde. Von dieser Härte, diesem Druck und von dem Verhängnis des Todes. Kapitel 2 bis 12 erklärt, wie sie erlöst wurden. Und Kapitel 13 bis 40 zeigt, wozu sie erlöst worden sind. Jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde, und dann geht es weiter mit 3. Mose.